Podcast, das Spezial.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Spezialfolge des Podcasts. Das ist der Nachrichtenpodcast der Ruhrnachrichten für Castrop-Rauxel. Wir nehmen diese Spezialfolge ausgegebenen Anlass auf. Der Christopher Street Day in Berlin sollte ein Tag der Vielfalt, der Freiheit und des Miteinanders sein. Zehntausende Menschen waren auf den Straßen, um gemeinsam zu feiern und ein Zeichen für Gleichberechtigung zu setzen. Doch der Tag endete ganz anders, als er hätte enden sollen. Am Rande der Veranstaltung kam es zu einem mutmaßlich islamistisch motivierten Anschlag. Eine Frau wurde getötet, zahlreiche weitere Menschen verletzt. Die Veranstaltung wurde abgebrochen, viele Menschen mussten das Gelände verlassen und wussten zunächst gar nicht, was überhaupt geschehen war. Einer von ihnen ist Martin Breitenstein aus Castrop-Rauxel. Er war selbst beim Berliner CSD und hat alles miterlebt, von der Feier bis zur Evakuierung. In diesem Podcast erzählt er, wie die Stimmung sich innerhalb weniger Minuten veränderte, wie nach und nach bekannt wurde, was passiert war, welche Gedanken und Gefühle ihn in diesen Stunden begleitet haben und wie er die Trauerfeier am Brandenburger Tor erlebt hat. Wir sprechen aber auch darüber, dass der Tatverdächtige bereits zuvor im Visier der Behörden war und es sogar ein Gerichtsurteil gegen ihn gab, bei dem die Haftstrafe allerdings auf Bewährung ausgesetzt wurde. Das hat nicht nur bei Martin Breitenstein einige Fragen ausgelöst. Mein Name ist Teve Schäfer, ich bin Redakteur bei den Ruhrnachrichten in Castrop-Rauxel und jetzt geht das Gespräch los. Mir gegenüber im Podcaststudio steht jetzt Martin Breitenstein. Hallo erstmal.
Hallo.
Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, so spontan hier bei uns vorbeizukommen für eine Sonderfolge, kann man sagen. Herr Breitenstein, Sie waren in Berlin beim CSD selber vor Ort unterwegs und können uns so ein bisschen aus Ihrer Sicht schildern, wie das so alles gelaufen ist. Bevor wir dazu kommen, können Sie ja sich erstmal einmal vorstellen. Sie sind ja zum Beispiel auch hier politisch aktiv in der Stadt.
Genau, ich bin bei Bündnis 90 den Grünen als sachkundiger Bürger in Castrop-Rauxel aktiv und Schatzmeister im Vorstand vor Ort und im Kreis.
Und Sie sind auch aktiv in der LGBTQ+-Community?
Das ist richtig, ich bin im Vorstand vom CSD-Verein von Recklinghausen.
Also veranstalten Sie da auch eigene CSDs und sowas?
Wir haben dort seit einigen Jahren CSDs, die regelmäßig stattfinden. Wir hatten jetzt im Juni unseren letzten CSD in Recklinghausen.
Wie sah denn Ihre Berlin-Reise aus? Also mit wem waren Sie unterwegs und wie sah die Gruppe aus?
Ich war mit zwei anderen Freunden vom CSD-Vorstand nach Berlin gefahren. Wir wollten uns den CSD anschauen. Wir waren als Unterstützung auf einem der CSD-Wagen, haben erst die Absperrung gemacht an der Seite. Einige werden es ja vielleicht kennen aus den Videos, dass an der Seite immer Leute mit Leinen langlaufen und aufpassen, dass sie halt keiner der Besuchenden zu nah an den LKW rankommt, dass nichts passieren kann, und sind dann nach 2 Stunden dann auf dem LKW mitgefahren. War auch mal eine sehr interessante Erfahrung, weil man das ansonsten nicht so leicht bekommt.
Also das ist so eine Parade, wo man dann in Fahrzeugen eine Strecke lang fährt, oder?
Also es wird mit LKWs gefahren, da sind die Gäste drauf und es sind auch sehr viele Menschen zu Fuß unterwegs und es war in Berlin sehr voll, also die Straßen waren voll. Teilweise sind die Menschen in die U-Bahn-Station gegangen oder und haben sich das dann von oben angeschaut, weil es so voll war. Es war schon sehr beeindruckend.
Wie haben Sie die Stimmung da so wahrgenommen, als noch alles gut war?
Es war eine gelöste Stimmung. Die Menschen waren gut gelaunt, hatten Spaß daran. Ich habe ganz viele Menschen mit Kindern gesehen. Aber auch, was mich angenehm überrascht hat, Menschen mit Behinderungen, die ganz normal, wie sich eigentlich auch gehört, mit integriert waren und die Teil der Veranstaltung waren.
Dann müssen wir einmal zum Sicherheitsaspekt kommen. Wie haben Sie die Sicherheitsmaßnahmen rund um die Veranstaltung selber so wahrgenommen?
Es waren private Sicherheitsfirmen da oder eine private Sicherheitsfirma war da. Die Polizei war sehr präsent. Ich habe mich eigentlich sehr sicher gefühlt und hätte nicht damit gerechnet, dass was passieren kann.
Das Problem war ja auch, dass es nicht stattgefunden hat auf der Veranstaltungsfläche selber, sondern einige 100 Meter weiter in dem Tiergarten, kann man noch dazu sagen, auf jeden Fall. Wie haben Sie dann am Abend überhaupt davon erfahren, dass etwas passiert ist?
Ich war am Brandenburger Tor im Backstage-Bereich und habe mir die Veranstaltung angesehen. Ich war jetzt vorne vor der Bühne und habe mir das Konzert von Sarah Connor angesehen und habe dann mit einem Bekannten gesprochen und gesagt, hier wird es mir langsam zu voll, ich möchte gerne in den Backstage gehen. Man konnte dort dann die Veranstaltung auch auf dem Monitor verfolgen. Und Es wurde ein kurzes Mal ein bisschen hektisch, es sind ein paar Leute hinter die Bühne gelaufen. Dann kam die Ansage, wir müssen die Veranstaltung leider abbrechen. Und auf dem Bildschirm wurde dann halt dieses gelbe Zeichen angezeigt mit Evakuierung. Wir sind ganz geordnet hinter dem Brandenburger Tor rausgegangen. Und zu dem Zeitpunkt wusste man noch nicht, was los war. Mir fiel nur auf, es war ganz viel Polizei auf einmal da. Also mehr als vorher. Es war vorher schon sehr viel Polizei da, aber es war Katastrophenschutz da, Feuerwehr, Krankenwagen, alles war da. Und wir sind dann halt hinter das Brandenburger Tor Richtung Adlon gelaufen. Es war ein großes Aufgebot an Polizei und Feuerwehr unterwegs, Rettungskräfte. Nur im ersten Moment wussten wir nicht, was los war.
Und wie haben Sie dann davon erfahren im Laufe des Abends?
Ich habe mich an eine U-Bahn-Haltestelle gesetzt. Mehr als Ablenkung habe ich dann in Social Media geguckt, was los ist. Und habe halt erst die Bekannten von mir informiert, dass es mir gut geht. Und habe dann die ersten Gerüchte gelesen. Also mehr als Gerüchte gab es ja in den ersten Minuten nicht. Erst hieß es, es gab eine Schießerei. Dann hieß es, es war jemand mit einer Machete unterwegs. Und dann war auf einmal klar, es ist jemand mit einem Auto halt in die Menschenmasse reingefahren.
Was ist Ihnen da durch den Kopf gegangen?
Ich war froh, dass die Begleitung, die bei mir dabei war, sicher ist. Wir hatten jemanden, der war noch vor der Bühne, den habe ich dann kontaktiert. Und ich war am ersten Mal beruhigt, bis ich alle, die ich kenne und um mich herum haben wollte, erreichen konnte und die auf dem Weg zu mir waren.
Und dann in den kommenden Stunden darauf, als Sie dann so festgestellt haben, ja, welche Tragweite das Ganze hat, welche Gedanken haben Sie sich da gemacht?
Ich habe mir Sorgen um die Menschen gemacht, die vor Ort waren. Man wusste ja nicht direkt, wie viele Verletzte es gibt. Gibt es Tote? Aber auch der Gedanke, wie komme ich jetzt sicher zum Hotel? Mhm. Weil dadurch, dass auch die ganzen Einsatzkräfte unterwegs waren, was verständlich ist, konnte man nicht direkt zum Hotel kommen. Wir waren halt über eine längere Strecke mit dem Taxi gefahren und es waren viele Absperrungen. Zuletzt sind wir ein ganzes Stück noch gelaufen. Und im Hotel haben wir uns dann noch längere Zeit unterhalten und da musste es sacken lassen.
Inwieweit haben Sie sich dann, als Sie noch draußen unterwegs waren, auch Sorgen gemacht, ob vielleicht noch was passiert?
Weniger, es waren so viele Polizeieinsatzkräfte unterwegs. Es waren auch andere Menschen unterwegs. Und zu dem Zeitpunkt funktioniert man noch. Also die Gedanken hat man sich erst gemacht, als der Adrenalinspiegel wieder runter war, als man im Hotel war. Man hat ein Getränk zu sich genommen und dann fiel der Kopf an zu arbeiten.
Was hat er gearbeitet?
Warum ausgerechnet heute? Allen geht es gut, aber was hätte passieren können? Und einfach nur der Schock.
CSD-Veranstaltungen sind schon öfter Ziel von Anschlagsversuchen gewesen, international, habe ich gesehen. Aber mit sowas rechnet man natürlich dann trotzdem nicht in dem Moment, ne?
Nein, nicht wirklich. Also es ist natürlich naiv zu glauben, dass man immer glaubt, die Veranstaltung, die ich besuche, ist die Ausnahme, es wird alles sicher sein, es ist alles gut. Aber man hofft darauf. Und ich habe im Vorfeld auch mitbekommen, es gab ja in den Jahren zuvor auch schon mal Drohungen, die sich dann halt als Drohung eines 13-Jährigen herausgestellt haben. Und im ersten Moment, als es hieß, wir evakuieren, habe ich auch darauf gehofft, dass es eigentlich nur eine dumme Drohung ist, ein Kinderstreich und dass es nicht mehr ist.
Am Samstagabend ist das ja passiert. Am Sonntag sollte eigentlich ja noch weiter gefeiert werden. Wie haben Sie dann den Sonntag verbracht?
Wir haben den Tag ganz langsam begonnen, in Ruhe, und haben uns dann informiert. Es gab ja die große Trauerveranstaltung am Brandenburger Tor. Dort waren wir auch zugegen und es war wichtig, dort zu sein, Präsenz zu zeigen, weil es für mich auf keinen Fall in Frage kommt, sich jetzt zu verstecken und denjenigen nachzugeben, die gegen uns hetzen.
Welche Emotionen hatten Sie da selber bei dieser Trauerveranstaltung und wie haben Sie auch die Menschen um sich herum wahrgenommen?
Ich würde sagen, große Trauer, viel Stress. Und so ein leicht mulmiges Gefühl, weil man war jetzt wieder in der Nähe des Brandenburger Tors. Man war zwar aus der Luft überwacht und Polizei und alles war da, aber so ein bisschen war das mulmige Gefühl, was ist, wenn das jetzt jemand noch ausnutzen möchte.
Wie haben Sie die Menschen um sich herum wahrgenommen?
Traurig, aufgelöst und verzweifelt. Also die meisten wussten überhaupt nicht, wie man damit umgeht. Es gibt, glaube ich, auch kein richtiges Umgehen mit solchen Situationen. Und viele Menschen haben Nähe gesucht.
Gibt es so Schlüsselmomente, an die Sie sich zurückerinnern, wenn Sie an das Wochenende denken?
Ich würde sagen, das sind die Momente, in denen ich, ein einfaches Beispiel, ich kann im Moment keine Sirenen mehr hören. Mhm. Es waren so viele Sirenen und ich habe das Gefühl, selbst auf der Rückfahrt von Berlin aus nach Castrop habe ich laufend Sirenen gehört. Und fürs Erste möchte ich keine Sirenen mehr hören.
Ja, kann ich verstehen. Dann, wie stark haben Sie denn die Berichterstattung darüber nachverfolgt? Haben Sie sich so alles durchgelesen, was dann nach und nach rausgekommen ist und die Stellungnahmen von Politikern und so? Oder wollten Sie einfach erstmal nichts davon wissen?
Im ersten Moment hatte ich keinen Nerv dafür und zum Teil ist es meine Ansicht, es wird teilweise nur noch nach solchen Geschehnissen ein Programm runtergespult, wollte Unterstützung, aber es wird sie nicht gezeigt. Das lässt sich daran sehen, einerseits, ja, wir sollen Unterstützung bekommen, andererseits wird uns von der Bundesregierung, aktuell werden uns die Gelder gekürzt, die halt dafür da sind, um halt Jugendliche zu unterstützen aus der Community und halt auch Gewalt verhindern könnten.
Können Sie das ein bisschen genauer ausführen, wo Sie es jetzt gerade schon angesprochen haben? Welche Mittel sind das?
Soweit ich weiß, sind das zum Beispiel für Lambda sind das Gelder, für die Jugendarbeit, die werden gekürzt. Auf die es eigentlich ankommt. Man sagt uns, wir sind wichtig, aber kürzt uns gleichzeitig die Gelder, mit denen wir arbeiten könnten.
Dann wurde ja erst nach einem mutmaßlichen Tatverdächtigen gefahndet, wo dann hinterher rausgekommen ist, dass er bei einem Polizeieinsatz hinterher in einer Gartenlaube tödlich getroffen wurde von der Polizei. Was sind Ihre ersten Gedanken dazu gewesen, als Sie das erfahren haben?
Ich war froh, dass er nicht mehr allein unterwegs ist. Dass man ihn erschossen hat, finde ich jetzt nicht so gut. Ich hätte ihn lieber vor Gericht gesehen. Mhm. Aber gut, dass er nicht mehr auf den Straßen unterwegs ist.
Der hat ja einen islamistischen Hintergrund und wurde schon verurteilt zu einer Haftstrafe, die auf Bewährung ausgesetzt wurde, weil er offenbar versucht hat, sich dem islamischen Staat anzuschließen. Wie blicken Sie auf dieses Urteil und die Tatsache, dass er frei rumlaufen konnte und auch die Möglichkeit hatte, ein Fahrzeug zu mieten offensichtlich?
Ich würde sagen, ich kann es nicht verstehen, dass jemand, der offenkundig Interesse für den IS gezeigt hat, noch so viel machen konnte. Und zu den genauen Dingen, die zu der Verurteilung geführt haben, kann ich leider nichts sagen, möchte ich auch nichts sagen. Aber ich finde es schon schwierig.
Welche Signale oder ja, welche Folgen vielleicht eher wird dieser Vorfall haben für die Community, auch für Ihre Arbeit? Sie engagieren sich ja auch im Bereich CSD Recklinghausen.
Ich würde sagen, wir passen mehr auf. Wir achten auf unsere Leute mehr. Aber auch, was mich persönlich erschreckt, sind die Reaktionen zum Teil, die schreiben, ist jetzt den richtigen passiert? Die ja zum Teil leider passiert, jetzt schon in den sozialen Medien im Umlauf sind, aber auch diese geheuchelte Mitleid von Parteien, die vor uns vor kurzem noch beschimpft haben.
Wen meinen Sie da?
Ich meine damit zum Beispiel Äußerungen von AfD-Politikern, die uns damit dann halt ins, mit Pädophilie gerne verglichen haben. Und jetzt, wo es gerade passt, werden wir dann halt als Mittel genutzt, um halt gegen die Islamisten vorzugehen oder gegen die Moslems allgemein.
Was folgt noch daraus aus dieser Tat? Also Sie sagen, wir müssen noch mehr aufpassen, wahrscheinlich noch höhere Sicherheitsvorkehrungen treffen bei solchen Veranstaltungen. Aber welche Wirkung hat das auch auf die Community selber? Sie haben schon angesprochen, vielleicht nicht einschüchtern lassen. Also wie machen Sie jetzt vielleicht auch weiter?
Gestern bei der Gedenkveranstaltung sagte jemand, raus aus den Apps. raus auf die Straßen. Und das unterschreibe ich voll. Also wir dürfen uns nicht unterkriegen lassen, gerade erst jetzt recht auf die Straßen gehen. Und es wäre ein Fehler, jetzt die CSDs abzusagen oder an CSDs nicht teilzunehmen.
Inwieweit sind jetzt schon wieder Veranstaltungen hier in der Gegend geplant?
In der Gegend genau, wüsste ich jetzt nicht. Aber ich weiß von Essen, dass der CSD noch ansteht. Und der nächste ist in Norddeutschland, in Hamburg. Es werden Veranstaltungen stattfinden und sie müssen auch stattfinden.
Herr Breitenstein, ich danke Ihnen sehr für den Besuch hier bei uns im Studio und ich wünsche Ihnen alles Gute, dass Sie das gut verarbeiten können, auch selber.
Danke.
Vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Ich möchte euch jetzt noch einen Text empfehlen. Und zwar haben wir nicht nur mit Martin Breitenstein gesprochen, sondern auch mit Jörg Schlösser. Der war diesmal zwar nicht selber mit in Berlin beim CSD dabei, kann aber natürlich eine ganze Menge dazu sagen, welche Auswirkungen dieses Ereignis hat auf die LGBTQ+-Community. Also wenn euch das interessiert, dann schaut da doch einfach mal rein. Ich verlinke diesen Text auch hier in den Shownotes. Wir hören uns dann am Freitag wieder mit einer Regelfolge und bis dahin kann ich nur sagen, trotz allem, Glück auf!
Podcast, der Podcast für Castrop-Rauxel.